Herzlich willkommen bei Aufnahmebereit, dem Podcast für Ankommende und Aufnehmende in der modernen Migrationsgesellschaft.
Mein Name ist Judith Kohlenberger, ich bin Migrationsforscherin an der Wirtschaftsuniversität Wien. Und in der heutigen Folge spreche ich mit der Politikwissenschaftlerin Professor Sieglinde Rosenberger. Es ist das die zweite von zwei Spezialfolgen zum Thema Grundversorgung, die ja im April diesen Jahres das 20-jährige Bestehen feiert. Und wir möchten heute über den wissenschaftlichen Zugang zu diesem Thema sprechen und auch der Frage nachgehen, welche Herausforderungen zeigen sich noch beim Thema Grundversorgung und was hat sich vielleicht auch schon in den letzten 20 Jahren verbessert. Herzlich willkommen, liebe Sieglinde. Schön, dass du heute mein Gast bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Ich möchte auch dir anfangs eine Frage stellen, die ich in der ersten Spezialfolge dem Flüchtlingskoordinator und dem Geschäftsführer der Bundesbetreuungsagentur, Andreas Achreiner, gestellt habe. Und es ist so ein bisschen eine provokante Frage, nämlich ist denn das 20-jährige Bestehen der Grundversorgung wirklich ein Anlass zum Feiern?
Ja, vielen Dank für die Frage. Gute Frage. Ich denke, es hängt davon ab, worauf wir das beziehen. Wenn wir die Grundversorgungsvereinbarung aus dem Jahre 2004 beziehen darauf, wie war die Situation vorher, wie war die Situation mit dem Bundesbetreuungsgesetz aus dem Jahre 91, dann ist es sicherlich ein Grund zu feiern, weil mit der Grundversorgungsvereinbarung sind eine Reihe von tatsächlich Verbesserungen für Schutzsuchende erreicht worden.
Was würdest du sagen, sind denn jetzt aktuell Verbesserungen gewesen, aber was sind auch noch derzeit Hürden oder Herausforderungen, die sich zeigen? Also Dinge, die man, wenn man jetzt groß denken will, sagt, in den nächsten 20 Jahren wäre es wichtig, das anzugehen und das noch zu optimieren.
Ja. Schauen wir zuerst zurück, die 20 Jahre zurück. Wie war die Situation 2004? Als die Grundversorgungsvereinbarung verabschiedet worden ist. Ich glaube, wir sollten uns auch in Erinnerung rufen, dass sie verabschiedet worden ist von der ÖVP-FPÖ-Regierung. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend. Und das haben mehr oder minder alle Bundesländer dieser Grundsatzvereinbarung zugestimmt, mit Ausnahme mehr oder weniger von Kärnten. Da hat es ein besonderes Arrangement gegeben. 2004 war die Situation, wenn wir uns kurz zurückerinnern, es war die Situation, dass nur etwa ein Drittel der Asylwerberinnen überhaupt Zugang zu Betreuung, zu sozialer Betreuung, zur Basisbetreuung hatten. Das heißt, zwei Drittel hatten keinen Zugang und die Grundversorgung hat diesen Betreuungszugang deutlich verbessert und auch ein Stück weit vereinheitlicht. Man könnte jetzt fragen, was war mit den übrigen zwei Dritteln? Die zwei Drittel sind von NGOs über Spenden im Wesentlichen betreut worden und viele haben auf der Straße gelebt. Es gab Obdachlosigkeit von Schutzsuchenden und ich würde sagen, dass dieser Aspekt der Obdachlosigkeit, der Sichtbarkeit einer Notsituation, einer Misere auf der Straße schon ein Stück weit auch dazu geführt hat, überhaupt eine Vereinbarung zwischen Bund und Bundesländern zu erreichen. Ein zweiter Punkt, glaube ich, ist noch ganz wichtig auch zu berücksichtigen. Einerseits diese katastrophale Situation, Betreuungssituation. Zum Zweiten aber 2003 ist auf der EU-Ebene die Aufnahmerichtlinie verabschiedet worden. Und die Aufnahmerichtlinie, also Österreich war mittlerweile Mitglied der Europäischen Union, die Aufnahmerichtlinie war zu umzusetzen, also in nationales Recht zu übersetzen. Und das ist ein Stück weit auch mit der Grundversorgungsvereinbarung geleistet worden. Die Aufnahmerichtlinie hat so Minimalstandards vorgesehen für alle Mitgliedsländer der Europäischen Union und die sind vorher in Österreich nicht erfüllt gewesen und von daher war das auch sozusagen ein Push, ein Druck, hier politisch aktiv zu werden.
Und derzeit von anderen Ländern auch noch nicht so ganz erfüllt, nicht? Also wenn wir, und ich denke da an Griechenland etwa blicken oder auch andere Länder entlang der Balkanroute, wo wir wissen, da gibt es natürlich noch Luft nach oben, was die Erfüllung all dieser Unterbringungsstandards
betrifft. Ja, das ist die Situation dann, was die heutige Situation betrifft. Ja, das war 2004 ein Stück weit anders. Also die Aufnahmerichtlinie, es war ein Minimalkonsens, weil es hat einige Länder gegeben, die haben deutlich bessere Standards gehabt und andere deutlich schlechtere. Und man hat sich sozusagen in der Mitte als Kompromiss getroffen. Was die Grundversorgungsvereinbarung erreichen wollte, war Schutzsuchenden Basisversorgung zu geben, das heißt ein Obdach, Essen und Trinken, also mit den minimalen Bedürfnisse zu befriedigen. Aber es war von Beginn an ein Konflikt oder eine Auseinandersetzung zwischen Bund und Bundesländern. Und dieser Konflikt geht mindestens auf 1989 zurück. Damals hat der Rechnungshof einen Bericht über die Situation der Versorgung von Schutzsuchenden, die es auch damals gegeben hat, aus unterschiedlichen Ländern kommend, einen Bericht gemacht, der die Empfehlung beinhaltet hat, dass die Länder in die Pflicht zu nehmen sind, weil die Länder für die Fürsorge zuständig sind. Das heißt, was wir heute unter Obsorge diskutieren, war 89 bereits ein Thema unter dem Aspekt von Fürsorgerichtlinien. Und da die Fürsorge so seit jeher in Österreich in der Hand der, in der Kompetenz der Bundesländer liegt, war die Meinung vom Rechnungshof, es müssten hier auch die Bundesländer in die Pflicht zu nehmen. Also ich würde sagen, das war ein bisschen der Beginn da, dazu, dass es zu einer Regelung kommt, wo Bund und Bundesländer sich die Betreuung teilen, sich die Finanzierung teilen, aber auch die Aufnahme im Sinne der räumlichen Präsenz von Schutzsuchenden teilen. Und das ist, diese drei Punkte sind in die Grundversorgungsvereinbarung eingeflossen und wir können heute diskutieren, wie weit ist das gelungen, wie weit ist sozusagen die Basisversorgung gelungen, wie weit ist die sozialräumliche Verteilung gelungen und wie weit ist dann auch wie weit ist es gelungen, dass die Bundesländer und nicht nur der Bund und nicht nur die Stadt Wien, dass die Bundesländer dieser Aufgabe nachkommen. Was, glaube ich, schon auch noch wichtig ist, dass die Grundversorgungsvereinbarung ist die Umsetzung in Österreich einer europäischen Bestimmung und einer internationalen Bestimmung. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Europäische Menschenrechtskonvention und die Genfer Konvention, dass wir es dort mit zwei internationalen Rahmenwerken zu tun haben, die die humanitäre Aufgabe Staaten auferlegt, für Schutzsuchende zu sorgen und sie zu unterstützen. Also es ist eine internationale Verpflichtung, die Österreich eingegangen ist und die mit der Grundversorgungsvereinbarung umgesetzt wird oder umgesetzt werden sollte.
Du hast jetzt schon angesprochen, dass eine der Zielsetzungen ja auch war, die Verantwortung aufzuteilen zwischen Bund und den neuen Bundesländern und das eigentlich bis heute, und das kennen wir auch aus aktuellen Medienberichten oder denken wir ans Jahr 2022 zurück, als das ganz stark in der Öffentlichkeit diskutiert wurde, das ist bis heute eigentlich ein Thema, das mal besser, mal schlechter funktioniert, formulieren wir es sehr, sehr vorsichtig. Ein Großteil wird von der Stadt Wien geschultert, was jetzt die Aufteilung auf die neuen Bundesländer betrifft. Das Land Wien bzw. Stadt Wien ist eigentlich das einzige Bundesland, das von allen neuen diese Quote, die festgelegt ist, in der Vereinbarung übererfüllt, nämlich teilweise massiv übererfüllt. Und dann gibt es zahlreiche andere Bundesländer, die Quote untererfüllen und die selbst mit Verweis darauf, dass man doch zumindest annähernd in die Erfüllung kommen sollte, sich teilweise weigern, mehr Geflüchtete aufzunehmen, Unterkünfte zu schaffen, zu eröffnen. Es gibt ja auch Unterkünfte, die es etwa 2015 gab, die geschlossen wurden, die man reaktivieren könnte. Das ist so der eine Teil, wo ein Flaschenhals immer wieder droht, ja, gerade wenn es saisonal zu einem Anstieg von ankommenden Asylwerbenden kommt. Aber umgekehrt ist ja auch ein wichtiger Punkt, diese Frage der Finanzierung oder eigentlich eine Unterfinanzierung, wie viele behaupten, nämlich dass Unterkunftgeber, etwa NGOs, die solche Unterkünfte betreiben, oft wenig Anreiz haben, neue Unterkünfte zu eröffnen, weil das was der Minusgeschäft ist, wenn man es jetzt wirklich plakativ formuliert. Wo würdest du sagen, ist eigentlich, wenn du jetzt eines dieser beiden Dinge bereinigen könntest, wo sagst du, ist das Dringlichste? Wäre es eher zu schauen, dass wir diese föderalistische Aufteilung und auch wirklich diese Lastenteilung zwischen den neuen Bundesländern, dass das eigentlich die größte Barriere ist, um ein gutes, funktionierendes System zu schaffen? Oder scheint dir derzeit die Finanzierung viel dringlicher? Ich sage derzeit bewusst, weil mit Teuerung, Inflation wissen wir, die Grundversorgung wurde nicht angepasst und bedeutet de facto eigentlich noch viel, viel weniger, dass dann die Unterkunftgeber bekommen für die Unterbringung von Schutzsuchenden.
Also ich glaube, die Finanzierung ist tatsächlich der dringlichere Punkt. Und zwar deswegen, weil die sozialräumliche Verteilung von AsylwerberInnen sowieso nicht funktioniert. Sie funktioniert nicht, weil wir es auch mit einer Vervielfachung von Rechtsstatus zu tun haben. Wir haben beispielsweise die ukrainischen Vertriebenen, Geflüchteten, je nachdem. Die österreichische Sprachregelung ist Vertrieben, in Deutschland spricht man von Geflüchteten. Diese Gruppe ist zwar in der Grundversorgung, macht mittlerweile auch die größte Gruppe in der Grundversorgung aus, aber für diese Gruppe gilt keine Quote, keine räumliche Aufteilung, weil hier eine Sonderregelung ist. Das heißt, wir haben schon einmal die Hälfte, ja, der Gruppe fällt gar nicht mehr rein. Dann geht es auch um die subsidiär Schutzberechtigten, eine relativ große Gruppe, die in zwei Bundesländern Mindestsicherung kriegt, in anderen Grundversorgung, aber für die gilt auch keine Quotenregelung. Sie fallen auch heraus und der Großteil, wie wir wissen, lebt sozusagen in Wien. Also von daher würde ich meinen, dass mit der Verteilung über die Bundesländer, dass das nicht funktioniert hat. Vielleicht noch ein Aspekt. Wir hatten 2015 das sogenannte Durchgriffsrecht. Der Bund hat ein sogenanntes Durchgriffsrecht verabschiedet und es hätte bedeutet, dass der Bund in bundeseigenen Gebäuden, Einrichtungen Asylsuchende, Asylwerberinnen unterbringen kann. Die Bundesländer und die Kommunen sind Sturm gelaufen. Es hat viele Proteste, Demonstrationen dagegen gegeben. Mittlerweile ist dieses Gesetz auch ausgelaufen, weil es würde sozusagen erneuert werden müssen mit Zweidrittelmehrheit. Also das spielt so nicht mehr. So, ich würde sagen, die Verteilung, die Quotenregelung war ein wichtiges Instrument. Sie hat nie wirklich ausreichend funktioniert, auch weil es keine Sanktionsmöglichkeiten gibt von Seiten des Bundes gegenüber den Bundesländern, die nicht erfüllen. So gesehen war es auch eine ziemlich zahnlose rechtliche Bestimmung in dieser Hinsicht. Und es gibt sozusagen jetzt die anderen Rechtsstatusse, was andere Gruppen betrifft. Von daher bleibt tatsächlich die absolute Dringlichkeit, was die Finanzierung betrifft. Was schon die Grundsatzvereinbarung ist, ein 15a-Vereinbarung, eigentlich ein Staatsvertrag zwischen Bund und Bundesländern, ist sozusagen ein hartes, ein starkes Instrument, ein verbindliches Instrument, wenn auch in Klammer gesprochen ohne Sanktionsmöglichkeiten. Aber die Kehrseite von diesem starken Instrument ist, dass es ganz, ganz starke Vetospieler ermöglicht. Die Bundesländer bekommen eine immense Vetomacht, was Veränderung betrifft. Und das ist ganz wesentlich für die Finanzierung. Wir erinnern uns, 2004 war der Tagsatz 17 Euro, jetzt liegt er bei 25 Euro. Und diese 17 Euro sind in einem Staatsvertrag festgehalten worden. Vor dem Hintergrund sehen wir, wie schwierig es ist, eine Valorisierung vorzunehmen, weil alle 9 Bundesländer plus der Bund dieser Bestimmung zustimmen müssten, was fast ein Ding der Unmöglichkeit ist, wenn wir uns die politischen Verhältnisse in einigen Bundesländern anschauen. So gesehen ist die Finanzierung ein ganz wichtiger Aspekt. Gleichzeitig ist die Frage, wie kann aber ein Asylsystem anders oder neu finanziert werden? Das ist jetzt die große Herausforderung, wo man sich Gedanken machen wird müssen.
Du hast jetzt schon diese unterschiedlichen rechtlichen Stati angesprochen von Personen, die alle in der Grundversorgung drinnen sind, wo aber mitunter auch die Meinung laut wird, dass da manche gar nicht mehr hingehörten in diese Grundversorgung. Und das betrifft einerseits ukrainische Vertriebene, andererseits aber auch subsidiär schutzberechtigte Personen. Würdest du dich dieser Meinung anschließen, dass es sinnvoll wäre, und jetzt Klammer auf, sinnvoll aus integrationspolitischer Sicht, aus arbeitsmarktpolitischer Sicht etc., diese Personen von der Grundversorgung in die höhere Mindestsicherung zu überführen? Und hätte das auch positive Folgeeffekte für das System der Grundversorgung als solches, weil ein Druck dann wegkommt? Oder würde das bedeuten, dass auch einfach mehr Aufmerksamkeit im negativen Sinne dann wegkommt, weil man den Eindruck hat, da bleiben jetzt eh nur mehr die Asylwerbenden übrig?
Eine Frage, die von verschiedenen Perspektiven her zu diskutieren ist. Ja. Was sicherlich gegeben ist, dass durch die Vertriebenen aus der Ukraine die Grundversorgung in finanzieller Hinsicht schon noch einmal unter Druck gekommen ist und dass unter Umständen das für AsylwerberInnen, für die die Grundversorgung prinzipiell gedacht war und nicht für Anerkannte oder für Menschen mit Zugang zum Arbeitsmarkt. Ja. Ich glaube, das müssen wir sehr auseinanderhalten. Dafür war die Grundversorgung nicht gedacht. Jetzt sind die Menschen aus der Ukraine in der Grundversorgung, machen einen großen Anteil aus und bringen natürlich die politische Debatte auch noch einmal, also befeuern die politische Debatte, weil ja so viele Menschen in der Grundversorgung leben. Das ist so das eine. Das zweite, ich denke jetzt bezogen jetzt auf die ukrainischen Vertriebenen, dass es gut wäre, wenn sie nicht in der Grundversorgung wären, sondern in der Mindestsicherung, weil damit noch einmal andere integrationspolitische Maßnahmen einhergehen. Also Zugang zum Arbeitsmarkt besteht, aber möglicherweise wäre auch ein erleichterter Zugang über AMS, Unterstützung, also Beratung etc. Der dritte Punkt, der ein ganz, ganz Wunderpunkt ist, aber der für alle gilt, ist die Frage, was passiert mit Menschen, wenn Asyl vorhanden ist und sie dann bei Asylwerbern nach 4 Monaten die ukrainischen Frauen eigentlich sofort, also Familienfrauen, sofort auf den Arbeitsmarkt. Woher kommt eine Wohnung? Und ich glaube, dort ist ein ganz großer, also ist sozusagen eine Schwachstelle der Grundversorgung, nämlich dass nicht geklärt ist, wie der Übergang in die anderen sozialen Netze, aber auch in den Bildungsbereich und in den Erwerbsbereich, wie der funktioniert. Sozusagen, wie kann eigentlich ein eigenbestimmtes, ein selbstbestimmtes Leben erfolgen? Da sehen wir, dass die Grundversorgung hier massive Schwierigkeiten hat, dass sie wahrscheinlich halbwegs geeignet ist für Erstankommende, aber dass sie nicht dafür geeignet ist für Menschen, die länger bleiben und den Zugang zu unterschiedlichen Bereichen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bereichen haben sollten. Von daher glaube ich, es wäre notwendig, dass die ukrainischen Vertriebenen aus der Grundversorgung herauskommen, in die Mindestsicherung, weil möglicherweise dadurch sozusagen die Integration besser erfolgen würde. Aber gleichzeitig bin ich der Meinung, dass damit nicht alle Probleme gelöst sind. Schauen wir nach Deutschland. In Deutschland sind die Geflüchteten aus der Ukraine in der Mindestsicherung oder sozialen Sicherheit, wie es dort heißt, sozialen Mindestsicherung. Und es gibt eine immense politische Diskussion. Eine politische Diskussion über das sogenannte Bürgergeld, über die Sozialleistungen, über Migration insgesamt. Also ich würde jetzt meinen, aus dem politischen Blickwinkel heraus sind die Probleme da nicht gelöst. Die Politisierung, die negative Politisierung kann so und anders erfolgen. Das, glaube ich, ist zu berücksichtigen, aber insgesamt denke ich, man müsste sagen, dass das Asylsystem insofern geändert werden, dass das Asylsystem, je länger Menschen in der Grundversorgung sind, besser die Menschen vorbereitet für die Teilnahme an den gesellschaftlichen Institutionen und Einrichtungen wie dem Arbeitsmarkt. Da ist eigentlich die große Lücke und dort müsste politisch etwas ganz dringend getan werden.
Also man könnte als erstes so Zwischenfazit sagen, dass die Grundversorgung von der Konzeption her nicht dazu gedacht ist, dauerhaft zu wirken, sondern wirklich dieses erste Ankommen zu unterstützen und dann eben nach erfolgtem Asylstatus die erste Zeit, der Übergang, wie du sagst, der nicht gut geregelt ist, danach aber sollten andere Systeme greifen. Und wir sind jetzt zusehends dazu übergegangen, also nicht nur mit Blick auf die ukrainischen Vertriebenen, sondern auch mit Blick auf die subsidiär Schutzberechtigten, aus diesem eigentlich temporär gedachten System ein permanentes zu machen, ein dauerhaftes, eines, das aber nicht unbedingt aktivierend wirkt, könnte man sagen, wenn es um die Erwerbsaufnahme geht.
Es ist ein dauerhaftes, aber ist gleichzeitig auch ein sehr abruptes. Und ich glaube, diese Gleichzeitigkeit von dauerhaft und abrupt, das macht schwierig. Ja? Also die ukrainischen Vertriebenen, wenn der Zugang zum Arbeitsmarkt gelingt, dann ist es schwierig mit der Grundversorgung, nicht was die Leistung betrifft, aber was das Dach über den Kopf, die Wohnung betrifft. Und von daher, glaube ich, diese Abruptheit, die verunmöglicht so vieles. Da würde es sozusagen Übergangsfristen brauchen, sei es länger in der Grundversorgung bleiben zu können, sei es verschiedene Ansparmodelle etc. zu machen, dass Menschen sozusagen in den Arbeitsmarkt, aber auch auf dem Wohnungsmarkt eine Wohnung finden. Das ist die große Herausforderung. Und da ist, glaube ich, immens wichtiger und dringender Handlungsbedarf.
Ich würde gerne noch ein bisschen näher auf diese möchte fast sagen, desintegrative Wirkung, die auch mit so einer Grundversorgung manchmal einhergehen kann, hinschauen. Deshalb, weil du ja dazu auch wissenschaftlich sehr viel geforscht und publiziert hast und dir unter anderem, und ich bin auf den sehr interessanten Artikel da gestoßen, dir mit einer Kollegin, das war schon vor einigen Jahren, die Hausordnungen von Grundversorgungseinrichtungen angesehen. Also nämlich die Unterkünfte als solches, wo Asylwerbende waren, das in dem Fall untergebracht sind und die ja häufig mit sehr rigiden Ausgangsregelungen belegt sind, bis hin zu Ausgangsverboten zu gewissen Tages- und Nachtzeiten, sehr strenge Besuchsregeln, was auch nicht nur in Österreich zutreffend ist, würde ich sagen, sondern auch in anderen Ländern. Flüchtlingsheime sind ja selten mitten im Geschehen, sprichwörtlich im ersten Bezirk, würde man sagen, untergebracht, sondern an der Peripherie, irgendwo weiter draußen, dezentral gelegen, wo durch auch der soziale Austausch verhindert wird oder schwieriger gemacht wird, einfach so ein bisschen fernab gehalten, auch unsichtbar gehalten, könnte man sagen. Und ihr kommt in diesem Artikel, wo ihr euch eben diese Hausordnungen von organisierten Sammelunterkünften angeschaut habt, zu dem Fazit, dass die individuelle Selbstbestimmung von Asylwerbenden dadurch ganz massiv beschnitten wird und es eben auch zu einer desintegrativen Wirkung kommen kann, weil eigentlich all die Dinge, die man braucht für gelungene Teilhabe in einer Gesellschaft, werden massiv erschwert. Würdest du sagen, dass das, Blick nach vorne, heute auch noch großteils so der Fall ist, wenn du dir Sammelunterkünfte anschaust, wenn du dir auch die Debatten anschaust, hast du den Eindruck, da gab es vielleicht zumindest mehr Bewusstsein dafür, dass alles, was ja in dieser ersten Eingangsphase schlecht läuft, einen überproportional negativen Effekt auf die spätere Integration haben kann. Und damit eigentlich könnte man argumentieren, negative Folgen nicht nur für Asylberechtigte dann, sondern auch für die Aufnahmegesellschaft hat.
Es gibt die organisierte Desintegration. Es gab sie und es gibt sie nach wie vor. Es sind aber einzelne Kommunen und Bundesländer unterschiedlich damit umgegangen. Es gibt Bundesländer wie Vorarlberg oder in Wien, wo ein ganz großer Teil der Menschen privat untergebracht ist und nicht in großen Sammelunterkünften, abgesehen von der Erstankunft. Große Sammelunterkünfte, die wirken desintegrierend, weil sie soziale Kontakte, soziale Beziehungen eigentlich mehr oder weniger vor Unmöglichen, was Ausgezeiten etc. betrifft. Also mittlerweile gibt es mehr private Unterbringung, auch aufgrund von einem großen zivilgesellschaftlichen Engagement, aber nicht nur. Und ich denke, die private Unterbringung, auch teilweise über NGOs in kleineren Wohneinheiten, also die ermöglichen mehr Kontakt, mehr soziale Beziehungen. Das ist das eine. Das andere, auf der politischen Seite bin ich mir nicht so sicher, ob diese desintegrierende Aktivität und Wirkung, ob die zurückgegangen ist. Sondern parallel zurückgegangen, parallel damit, dass es weniger große Sammelunterkünfte gibt. Also ich denke, dass die Desintegration im Sinne einer Markierung, ja, wo Asylwerberinnen als anders markiert werden, als anders wahrgenommen werden, ganz stark im politischen Diskurs passiert, über Kriminalisierung zum einen, zum zweiten aber auch diese Debatte jetzt über Sachleistungen, Bezahlkarte etc. Das ist auch sozusagen eine Markierungsdebatte. Bestimmte Gruppen, Nachbarn, Nachbarinnen, werden als anders markiert, weil sie sich beispielsweise im Supermarkt sich anders ausweisen mit einer Bezahlkarte, wenn denn die Bezahlkarte genommen wird. Ja, also ich denke, auf der politischen Ebene ist der Versuch der Desintegration nach wie vor sehr ausgeprägt, jedenfalls auch auf der kommunikativen. Und wir müssen schon feststellen, dass gerade in Österreich die Frage von Asyl und Migration anders als in vielen anderen europäischen Ländern nach wie vor das wichtigste politische Thema ist. Und es ist nicht das wichtigste politische Thema in dem Sinne, wie gelingt eine gute Integration, sondern es ist ein Thema in der Polarisierung, im Aufbau von Spannungen, im Aufbau von Abgrenzungen zwischen unterschiedlichen Gruppen. Und also dieser Aspekt der Mobilisierung und Politisierung funktioniert nach wie vor sehr gut, so im Sinne, würde ich sagen, von jenen Kräften, die die Polarisierung forcieren.
Und dann möchte ich jetzt bewusst eine vielleicht fast banal formulierte Nachfrage stellen, nämlich die Frage nach dem Warum. Ja. Du hast ja auch mit Oliver Gruber ein sehr gutes Buch veröffentlicht, Integration unerwünscht, wo es genau darum geht, eigentlich die sämtliche Systeme, aber auch gesetzliche Rahmenbedingungen, die wir in Österreich geschaffen haben, fördern diese die Integration oder umgekehrt fördern sie die Desintegration oder verunmöglichen zumindest, erschweren die Integration. Ich würde ja diesen Eindruck ganz stark teilen, auch das, was du jetzt skizziert hast, dass wir einerseits eine starke Stigmatisierung, Skandalisierung dieses ewigen Integrationsthemas, dieses ewigen, könnte man sagen, Flüchtlingsthemas sehen. Umgekehrt aber zeichnet ihr beispielsweise auch in diesem Grundversorgungsartikel sehr gut nach, dass ja diese organisierte Desintegration auch negative Folgewirkungen für die gesamte Gesellschaft hat. Wie, glaube ich, allen, die schon einmal selbst mit einerseits geflüchteten Menschen in Kontakt gekommen sind, aber ganz generell verstanden haben, wie in einer arbeitsteiligen Gesellschaft alle Bereiche ineinander greifen, denen ist es, glaube ich, augenscheinlich. Und trotzdem aber könnte man sagen, schneiden wir uns damit auch ins eigene Fleisch, indem wir die Integration gerade auch in dieser ersten Angangsphase nicht erleichtern, sondern noch erschweren. Deshalb die Frage, warum? Warum passiert das so? Warum ist dieses politische Spiel einfach da, obwohl ja die Effekte für die gesamte Bevölkerung in diesem Land negative sind oder zumindest nicht so positive, wie sie sein könnten, wenn wir auf gelingende Integration hinarbeiten würden?
Schwierige, sehr schwierige Frage. Die Antwort ist zum einen, wenn ich jetzt nur auf die politischen Maßnahmen schaue, die bestimmte Probleme lösen sollen oder Ziele verfolgen, dann ist es nicht rational, wie die Politik vorgeht. Ja? Weil es werden nicht Probleme gelöst, sondern es werden eigentlich Probleme geschaffen, die kostspielig sind etc. Das ist so der eine Aspekt. Aber Politik ist ja auch, hat immer auch die Politics. Dimension, die machtpolitische, die parteipolitische Dimension. Und Parteien grenzen sich voneinander ab, was richtig und wichtig ist, und sie tun das so in einer globalen Welt, in einer komplexen Welt, immer mehr über emotionale Zugänge. Und Migration ist ein emotionaler Zugang, hat was mit dem Wir zu tun, wer ist das Wir, und hat immer auch mit der Nation zu tun. Und Wir und Nation sind aber auch gleichzeitig Konzepte, die nicht wirklich definiert werden müssen, ne? Weil jeder und jede glaubt, da bin ich schon Teil davon. Ich kann aber nur Teil davon sein, wenn andere nicht Teil davon sind. Das heißt, dieses Wir und andere, die Ein- und Ausgrenzung funktioniert für politische Akteure mit dem Thema Migration sehr gut. Darauf verzichten würde eigentlich bedeuten, sich anderen Fragen zu widmen, die möglicherweise am Markt der Wähler und Wählerinnen nicht so einfach lösbar wären. Ich glaube, dass dort wirklich so eine Erklärung dafür liegt, weil es alleine nur über die politische Maßnahme und die Problemdiagnose und Problemlösung nicht rational ist, ja, wie umgegangen wird, sondern wir müssen hier auf andere Bereiche achten.
Und es verfängt ja leider immer noch ganz stark als Thema, wie du auch eingangs gesagt hast. Also jetzt aktuell haben wir wieder eine Debatte über die sogenannte Leitkultur oder wie es auch heißt, für unsere Leitkultur. Ich habe das Wortspiel sehr lange nicht verstanden, muss ich zu meiner Schande gestehen. Aber daran sieht man ja auch wieder, weil natürlich könnte man argumentieren, das betrifft ja nicht nur die Frage von Migration und Integration, aber die Art und Weise, wie es politisch gespielt wird, geht natürlich ganz klar in diese Richtung, würde ich meinen.
Genau, Leitkultur ist das eine, was ich vielleicht noch kurz nachtragen möchte, weil es ja wirklich nicht rational ist, wie insbesondere die österreichische Politik mit Schutzsuchenden, mit Asylsuchenden umgeht. Ich denke, das, was sich so verfestigt und immer stärker herauskristallisiert ist, dass der Diskurs, der unterscheidet zwischen irregulärer und regulärer Migration. Irregulärer Migration ist Arbeitsmigration und irregulär ist oft auch illegale Migration. Und dieser Diskurs verfängt so stark. Das heißt, es gelingt eigentlich anderen politischen Kräften oder NGOs oder der Zivilgesellschaft oder auch der Wissenschaft nicht wirklich, das mit der Fluchtzuwanderung sozusagen auch bestimmte soziale und ökonomische Bedürfnisse in unserer Gesellschaft und in unserem ökonomischen System befriedigt werden könnten. Das heißt, es bräuchte, der Diskurs ist sozusagen, der ist gebrochen, ja, wird viele dieser wie Zivilgesellschaft, Wissenschaft dringen zu wenig durch, um auch die Nutzbarkeit oder die Nützlichkeit, ja, von Flucht und Migration, ist jetzt nicht sehr schön ausgedrückt, aber die Nützlichkeit auch zu kommunizieren. Und es gelingt nicht, weil wir diese zwei Stränge haben, irregulär und reguläre. Ja. Über die reguläre, wo jetzt verstärkt wird, Arbeitsmarkt, also für den Arbeitsmarkt Anwerbeprogramme aufzulegen und Frauen aus den Philippinen, aus Vietnam, aus Bolivien oder sonst irgendwo, also zu motivieren, nach Österreich zu kommen und hier die Pflege zu bewerkstelligen oder den medizinischen Bereich noch am Funktionieren zu lassen. Genau, ich denke, es müsste sozusagen wieder verbunden werden. Wir dürfen nie, also es darf diese Differenzierung von irregulär und regulär nicht weiter so forciert werden, sondern Migration. Davon ist Schutzmigration ein Aspekt davon. Und auch Schutzmigration ist sozusagen für die Aufnahmegesellschaft von Nutzen.
Mhm. Wäre da aus deiner Sicht sinnvoll, und ich frage das bewusst, weil du ja auch in Deutschland in einigen beratenden Gremien tätig bist und da auch die Debatte mitverfolgst, und Deutschland hat sich jetzt selber ein modernes Einwanderungsgesetz gegeben, hat auch viele Debatten mit Blick auf Schutzsuchende und geflüchtete Menschen, Jobturbo und so schöne Wortkreationen, die geschaffen wurden, um zum Beispiel Ukrainerinnen rasch in den Arbeitsmarkt zu bringen. Ein Instrument, das es dort aber auch gibt, ist dieser sogenannte Spurwechsel. Also, dass man sagt, Personen, die als Geflüchtete gekommen sind, sollen nach Möglichkeit auch, wenn sie etwa in einem Mangelberuf tätig sind, eine Lehre ausüben, wie auch immer, bleiben dürfen für eine gewisse Zeit, weil sie eben benötigt werden und weil da auch anerkannt wird, dass auch diese Menschen, die irregulär Ankommenden, Arbeitskraft bringen, Humankapital bringen, könnte man jetzt ökonomisierend sagen. Wäre das zum Beispiel ein Instrument, das auch in Österreich sinnvoll wäre, wo du sagst, das könnte eben auch ein bisschen zu einer Aufweichung dessen führen, dass wir so tun, als würde jeder, der irregulär kommt, überhaupt keinen Beitrag leisten und auch perspektivisch nicht leisten können?
Also ich denke, dass der Ansatz des Spurwechsels ein guter Ansatz ist, weil es tatsächlich so ermöglicht, dass Menschen, die, auch wenn sie über die Asylschiene gekommen sind, in die Arbeitsmarktschiene wechseln können, ja, und damit ja bestimmte andere Bedingungen einhergehen. In Deutschland war das möglich, ja. In Österreich scheint das gar nicht möglich zu sein. Es wird zumindest von zentralen politischen Kräften dezidiert ausgeschlossen, mit dem Argument, dass hier so ein regulär und irreguläre Migration vermischt werden würden, ja. Und deswegen. Das geht ja dann so weit, dass selbst wenn Asylwerbende junge Leute, die in der Lehre waren, da war es schon ein großes, also eine große Leistung aus der Perspektive der österreichischen Politik, dass diese Menschen die Lehre fertig machen dürfen, bevor sie möglicherweise abgeschoben werden. Also hier so ganz, ganz absurde Geschichten, ja. Absurde Geschichten im Kontext, dass hier die beiden Kanäle rein gehalten werden sollten und nicht vermischt werden. Aber insgesamt denke ich, wäre das eine gute Möglichkeit, weil damit auch, also für die Schutzsuchenden selber, für die Personen, aber insgesamt auch für die Gesellschaft. Mhm.
Ich möchte zum Abschluss noch einen Blick in die Zukunft wagen. Glaubst du, dass es in 20 Jahren die Grundversorgung noch geben wird? Und falls die Antwort ja ist, was glaubst du, wird sich daran verändert haben? Oder vielleicht, auch wenn das zu schwierig ist, was wünschst du dir, dass sich in 20 Jahren verändert hat?
Also wenn ich optimistisch bin, gehe ich davon aus, dass es die Grundversorgung noch geben wird. Vor allem für Menschen, also für die Phase der Erstankommenszeit, ja, dass sozusagen Menschen nicht auf der Straße landen, sondern dass sie von einem sozialen Netz, auch wenn es löchrig ist und nicht besonders gut gestrickt ist, eng gestrickt ist, aber dass die Menschen aufgefangen werden, um auf eigene Beine zu kommen. Das denke ich schon, dass das denke ich und hoffe ich. Und ich hoffe aber noch viel mehr, dass doch daran gearbeitet wird, an einem Asylsystem für Schutzsuchende, das viel stärker den Integrationsaspekt im Kopf hat und nicht primär den Abschiebeaspekt. Weil jetzt sind wir in einer Phase, wo asylpolitische Maßnahmen so angelegt sind, dass sie vor allem die Schutzsuchenden kontrollieren, dass sie unter Zwang, dass ihnen Misstrauen entgegengebracht wird, etc., sondern dass hier ein Narrativwechsel auch passiert und sagt, okay, hier kommen Menschen, die brauchen Hilfe, aber unter Umständen auch bedeuten sie Hilfe für die Gesellschaft, in der sie leben. Ich denke, dass das möglich ist. Und wenn ich mir etwas wünschen dürfte, dann ist das etwas ganz, ganz Banales. Ich habe das auch öfters in meinen Lehrveranstaltungen gemacht, die Leute gefragt, also die Studierenden gefragt, aber man könnte das auch in der Schule machen. Was habe ich für meine Staatsbürgerschaft getan? Und dann ist, wer hat etwas getan für die Staatsbürgerschaft? Dann sind viele ganz, ganz ruhig, weil sie über die Frage noch nie nachgedacht haben, weil ihnen die Staatsbürgerschaft in die Wiege sozusagen gelegt worden. Sie sind mit der Staatsbürgerschaft zur Welt gekommen. Und dann gibt es aber eine Gruppe, die natürlich gerade in Wien wächst, die sehr viel tun muss für die Staatsbürgerschaft. Aber dieses Bewusstsein, dass es ein Privileg ist, für das ich überhaupt nichts geleistet habe, könnte vielleicht helfen, mehr Verständnis, mehr Respekt, mehr Toleranz auch gegenüber den Menschen zu entwickeln, die sehr viel für eine Staatsbürgerschaft tun müssen.
Und die oft schon sehr viel dafür getan haben, überhaupt hier anzukommen, nicht? Auch das mit Blick auf ganz große, schwierige Fragen, die eigentlich jenseits der österreichischen Grenze liegen. Und da wäre gerade ja deshalb, wie du es so schön gesagt hast, die Grundversorgung so dieses erste sichere Auffangnetz. Ja. Sicherheit jetzt nicht nur im finanziellen Sinne, sondern in einem ganzheitlichen Anspruch, psychosoziale Versorgung, soziale Anbindung und so weiter. Ich glaube, das sind sehr gute, sehr wichtige Wünsche auch an die Zukunft. In Teilen klappt das ja schon. Es sind uns beiden wahrscheinlich auch Positivbeispiele von Sammelunterkünften beispielsweise bekannt, von ganz konkreten Betreuungsorganisationen, von vielen Vereinen, die tätig sind, von ganz viel zivilgesellschaftlicher Kraft, die auch in Richtung Grundversorgung geht, die auch gestützt wird natürlich, die Grundversorgung durch diese Zivilgesellschaft. Aber es gibt noch einiges zu tun, würde ich abschließend sagen. Also in den nächsten 20 Jahren wird es den Verantwortlichen nicht langweilig werden, wenn wir uns anschauen, was da noch möglich wäre im Bereich der Grundversorgung. Vielen Dank, liebe Sieglinde, für dieses Gespräch, für deine Expertise. Ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast warst. Und bei euch bedanke ich mich sehr, dass ihr heute mit dabei wart. Ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Folge von Aufnahmebereit wieder reinhört.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert Aufnahmebereit auf Spotify oder allen anderen gängigen Podcast-Plattformen und folgt Judith Kohlenberger und der Chefredaktion auf ihren Social-Media-Kanälen. Fragen, Anregungen und Beschwerden an aufnahmebereit@wu.ac.at. Alle Infos findet ihr auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Aufnahmebereit wird ermöglicht durch eine Förderung des Wissenschaftsvermittlungscalls vom Wissen der Vielen der MA7 der Stadt Wien. Danke an die KooperationspartnerInnen von Die Chefredaktion und der Podcastwerkstatt.